Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Gut 8 Jahre ist die Atomkatastrophe von Fukushima her. Jetzt hat eine Metastudie untersucht, wie erfolgreich die Dekontaminationsmaßnahmen der japanischen Regierung bislang waren. Die Forschenden nutzten Daten über das radioaktive Isotop Cäsium-137, weil es zum Beispiel in Muskelgewebe gespeichert werden kann und deshalb eine potenzielle Gefahr für die Menschen darstellt. Die Halbwertszeit liegt bei 30 Jahren. Die japanische Regierung hatte in besiedelten und in landwirtschaftlich genutzten Gebieten die oberen 5 cm Erde abtragen lassen. Dazu schreiben die Forschenden im Fachmagazin Soil, so seien rund 80% der Cäsiumbelastung entfernt worden. Sie verweisen aber auf das Abfallproblem. Der so entstandene radioaktive Müll muss bis 2050 in der Nähe von Fukushima aufbewahrt werden, bis die Radioaktivität so weit abgenommen hat, dass er aus dem Gebiet heraustransportiert werden darf. Weiter heißt es, Wälder im verseuchten Gebiet seien erst gar nicht dekontaminiert worden. Diese stellten aber ein riesiges Reservoir für radioaktives Cäsium dar, das etwa durch Überschwemmungen oder Erosion weiterverbreitet werden könne. Wir alle werden irgendwann alt, aber wie fit wir dann noch sind, wird unterschiedlich sein, vor allem geistig. Forschende aus Dortmund wollten wissen, ob man das beeinflussen kann. Deswegen haben sie Experimente mit rund 250 Menschen aus 3 Altersgruppen gemacht. Dabei ging es darum, wie gut die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei störende Reize ausblenden und zielgerichtet handeln konnten. Das konnten Jüngere deutlich besser als Ältere. Innerhalb der Gruppe der Älteren gab es, wie erwartet, große Unterschiede in der Performance. Die Besten waren sogar geistig ähnlich fit wie Menschen, die 20 Jahre jünger waren. Solche geistig fitten älteren Menschen waren oft hochgebildet, hatten einen hohen IQ und benutzten im Alltag häufiger Fremdsprachen. Außerdem wirkte es sich positiv aus, wenn die älteren Menschen mit ihrer Familie oder ihren Partnern zusammenlebten. Die Forschenden raten jungen Menschen, so früh wie möglich für die geistige Fitness im Alter vorzusorgen. Zum Beispiel mit Kopfrechnen, Fahren ohne Navi, Tanzen oder dem Lernen einer neuen Fremdsprache. Die meisten Menschen in Deutschland schreiben noch immer SMS, allerdings nur noch ziemlich selten. Mehr als jede und jeder Zweite empfängt oder schreibt SMS. Ähnlich viele nutzen Messenger-Dienste. Das hat der Branchenverband Bitkom auf der Grundlage von Daten der Bundesnetzagentur ausgerechnet. Letztes Jahr wurden 8,9 Milliarden SMS verschickt. 2012 waren es 5-mal so viele. Nur 1999 waren es noch weniger. Dieses Jahr werden es laut Bitkom wahrscheinlich weiter weniger werden. Ganz verschwinden werden SMS aber wahrscheinlich nicht. SMS gibt es seit 27 Jahren. Die erste wurde am 3. Dezember 1992 in Großbritannien von einem Computer an ein Handy geschickt. In den ersten 20 Jahren wurden SMS immer beliebter. 2009 kam mit WhatsApp der erste Instant Messenger auf den Markt und seit 2013 geht es mit den SMS abwärts. Der tiefste Punkt an Land unseres Planeten liegt in der Antarktis. Das geht aus einer Karte hervor, die das Eis und alles darunter so genau erfasst wie keine andere zuvor. Der Canyon, den die Forschenden so entdeckt haben, liegt unter einer kilometerdicken Eisschicht verborgen, ist selbst mit Eis gefüllt und reicht 3500 Meter unter den Meeresspiegel. Zum Vergleich, der Grand Canyon ist nicht mal halb so tief. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben für ihre Karte Millionen von Radardaten von Satelliten und Messflugzeugen ausgewertet und außerdem Schwerefeldmessungen und Daten von Erdbebenmessstationen genutzt. Aus der Karte geht hervor, dass die jetzt entdeckte tiefste Schlucht nicht die einzige ist. Nach Erkenntnissen der Forscher ist die Antarktis ziemlich zerklüftet. Es gibt da auch kilometerhohe Berge und noch weitere Schluchten. Wohlstand ist nicht nur bei Menschen, sondern auch unter Einsiedlerkrebsen ungleich verteilt. Und zwar offenbar sehr ähnlich wie bei uns. Das schreiben Forschende aus New York in einem Fachmagazin. Als Maß für den Wohlstand der Einsiedlerkrebse diente ihnen dabei die Größe des Schneckenhauses, in dem die Tiere wohnten. Immer wenn eine Schnecke an einem Strand stirbt und ihr Haus zurücklässt, kommt ein Einsiedlerkrebs und guckt, ob das Haus besser ist als das, was er aktuell hat. Wenn ja, zieht er ein und lässt wiederum sein Haus zurück, in das dann ein anderer Einsiedlerkrebs einzieht. Pro toter Schnecke wechseln 3 Einsiedlerkrebse ihr Zuhause, so die Forschenden. Für ihre Studie hatten sie fast 300 Einsiedlerkrebse samt Häusern eingesammelt, kurz rausgeholt, vermessen und das Haus gewogen. Und dabei kam raus, dass die meisten Einsiedlerkrebse in mittelgroßen Schneckenhäusern lebten. Die Verteilung der großen, mittleren und kleinen Häuser entsprach der Verteilung von Vermögen in vielen menschlichen Gesellschaften. Der Winter ist jetzt anscheinend endgültig da. Da kann man sich mal anfangen zu fragen, wie sinnvoll Sport im Freien ist. Zeit Online hat dazu einen Freiburger Medizinmeteorologen befragt. Und der sagt, dass nur Leute, die gesundheitlich fit und daran gewöhnt sind, bei Minustemperaturen draußen Sport machen sollten. Und auch die sollten das Training langsam anpassen und sich warm anziehen. Die Frage, ab welcher Temperatur man nicht mehr draußen Sport machen sollte, lässt sich aus Sicht des Medizinmeteorologen nicht eindeutig beantworten. Das sei nämlich individuell verschieden, je nach Fitness und Gesundheitszustand. In jedem Fall gilt aber, je niedriger die Außentemperatur, desto größer der Unterschied zur Atemtemperatur und desto anstrengender für den Körper. Abhärten ist immer gut, sagt der Wissenschaftler, zum Beispiel mit Sauna, Fußbädern oder Spazierengehen. Unter minus 20 Grad sollten dann aber lieber alle zum Training drinnen bleiben, auch die Fittesten.
Deutschlandfunk Nova.